ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Montagvormittag, eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Gavin Sexton. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Ihr Name stammt aus Großbritannien. Sie sind in Heilbronn geboren, sitzen inzwischen in Berlin. Wir haben gerade überall Sommerferien in Deutschland. Was bedeutet Ihnen denn der Sommer?
Der Sommer ist auf jeden Fall meine liebste Jahreszeit. Ich komme gerade aus dem Urlaub in Südtirol mit meiner Tochter. Wir waren so eine Woche lang so ein bisschen wandern, haben Schwimmen geübt. Für mich ist es einfach ein schönes Lebensgefühl, wenn die Sonne draußen ist.
Und wie ist das als Paar und Sexualberater, Sexualtherapeut, der Sie sind? Gibt es da so etwas wie eine Saison?
Nicht wirklich. Menschen haben das ganze Jahr über Beziehung und das ganze Jahr über Sexualität. Das ist in jedem Monat des Jahres eigentlich ziemlich gleich.
Ja, und jetzt sind wir eine Sendung am Vormittag. Schülerinnen und Schüler hören vielleicht zu. Wie schaffen Sie das, Themen, wenn es um Sexualität geht, das jugendfrei zu formulieren?
Wie schaffe ich das? Also ehrlich gesagt, in der Regel ist es nicht erforderlich in der Arbeit, die ich tue. Aber ich gebe mir immer Mühe, einfach sehr bodenständig, sehr sachlich, sehr nahbar, empathisch und wenig verrucht über diese sehr normale Sache zu sprechen. Das tue ich ohnehin immer und ich bin es auch gewohnt, gewisse Begrifflichkeiten nicht zu verwenden, wenn es erforderlich ist, schon allein durch, was man im Internet so an Regeln zu beachten hat, natürlich.
Wie ist das denn? Sie sind ja auch Vater. Gibt es da eine Empfehlung, wann Sie sagen, ja, dann sollte mit der Aufklärung begonnen werden in dem und dem Alter?
Ich glaube, es ist eine individuelle Angelegenheit. Ich bin ein Verfechter davon, Sexualität als wirklich einen ganz normalen Bestandteil der Menschlichkeit und des Lebens zu betrachten. Sprich, in dem Moment, in dem intuitive Neugier des Kindes aufkommt, und es ist häufig sehr, sehr früh, da dann nicht einen kommunikativen Bogen drum zu machen und sagen, ah, das erkläre ich dir mal in 2-3 Jahren, sondern einfach das ganz normal anzusprechen, zu thematisieren, die Fragen zu beantworten. Ich glaube, dass das den Kindern dann auch am meisten dient.
Kommen Sie dann mit den Beispielen wie mit dem Bienchen, wie man das früher gemacht hat? Oder wie ist das bei Ihnen?
Es ist eine gute Frage. Ich bin mit meiner Tochter noch nicht an dem Punkt tatsächlich. Nee, ich würde nicht mit dem Bienchen kommen. Ich würde einfach die Dinge so beschreiben, wie sie sind. Und zwar mit einer Normalität im Ton. Dass es was Normales ist, dass das Kind auch die Möglichkeit hat, die Sexualität als was ganz Normales zu integrieren und nicht als etwas, ne, wo so ein bisschen so eine passive Haltung da ist, was ist okay, was ist nicht. Man muss sich da ein bisschen dafür schämen. Das ist ja für viele Menschen so, dass das bis ins hohe Alter irgendwie wir das mit uns mittragen. Und ich glaube daran, dass Menschen sehr davon profitieren können, wenn in einem jungen Alter diese Normalität ausgestrahlt wird.
Ja, Sie erleben das wahrscheinlich dann als Paar- und Sexualtherapeut, wie Menschen vielleicht dann noch mit diesem Tabuthema umgehen. Wobei die, die zu Ihnen kommen, haben das wahrscheinlich nicht, oder wie ist das?
Doch, die haben das sehr, sehr stark. Also Menschen, Männer, die zu uns kommen, kommen zu uns nicht, weil sie ganz entspannt über diese Thematik sprechen können, sondern ganz im Gegenteil. Da ist sehr viel Leidensdruck und der Leidensdruck ist auch das, was sie dann zu uns in die Beratung treibt. Und für viele ist es eine riesige Überwindung, mit einer anderen Person über Sexualität erstmal grundsätzlich zu sprechen, aber dann auch noch sich in diesem Kontext auch verletzlich zu zeigen, darüber zu reden, hey, bei mir läuft das eine oder andere nicht so gut, ich fühle mich unwohl. Das ist für viele eine große Überwindung.
Wie nehmen Sie dann den Menschen die Angst, die ja dann auch dabei ist?
Also was viele Pansexualtherapeuten bei uns im Team machen, ist, sie sprechen tatsächlich auch über ihre eigenen Erfahrungen. Viele bei uns im Team kennen ähnliche Leidensgeschichten, sexuelle Funktionsstörungen, Anspannung, Unsicherheit, Probleme mit dem Selbstwert, Verkopftheit und thematisieren die dann tatsächlich auch, was dann dem Gegenüber das Gefühl gibt, hey, ich bin gesehen, wir bewegen uns hier auf Augenhöhe, ich werde nicht bewertet, der andere begibt sich sozusagen auf meine Augenhöhe und das hilft auf jeden Fall dabei, dann in eine entspannte Kommunikation zu gehen.
Bei Ihnen ging es los mit einem Blog. Inzwischen haben Sie eine Gesellschaft für männliche Sexualität gegründet, die Love Better Gesellschaft. Und Sie haben sich auf die Beratung von Männern spezialisiert. Sie wollten eigentlich mal Sportjournalist werden. Wo fangen Sie denn an, wenn Sie Ihre Geschichte erzählen sollen?
Also mir war es auf jeden Fall immer wichtig, was Relevantes zu machen. Ich war als junger Mann, bis heute bin ich das auch immer noch, sehr ideologisch. Ich wollte immer was tun, das einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Gleichzeitig hatte ich immer die Passion mit dem Sport und wie ich dann sportjournalistisch tätig geworden bin bei einem TV-Sender in Bayern, in München, habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, dass es mir eigentlich zu wenig ist, über so eine Thematik, in Anführungszeichen, eher unwichtig ist, hat natürlich schon einen gesellschaftlich gewissen Mehrwert, aber dass ich Lust habe, mehr direkt am Menschen zu arbeiten. Und gleichzeitig habe ich einfach gemerkt, dass ich auch ein Freigeist bin und dass ich irgendwie mir meinen eigenen Raum schaffen muss, in dem ich kreativ sein kann, in dem ich die Dinge tun kann, an die ich glaube. Und so ist für mich dann einfach klar geworden, ich muss den Schritt in die Selbstständigkeit machen, ich muss mich mit einem Thema befassen, das ich für wirklich wichtig erachte. Und das war so eigentlich der Startpunkt.
Wie ging das los mit dem Blog? Da haben Sie ja wirklich sehr Persönliches geschrieben. Das kostet ja auch Überwindung.
Mhm. Das hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Mir war das Thema aber damals so unglaublich wichtig. Mir war es sehr, sehr wichtig, diesen Weg zu gehen, dass ich diese Überwindung auch aufbringen konnte. Das war ein großer Kampf. Das war nicht einfach. Damals als junger Erwachsener nach dem Studium, während sich alle gerade in ihren Jobs einfinden, da diesen sehr individuellen Weg zu gehen. Aber das habe ich getan und nach 6 Monaten hat dann dieser Blog damals, dieses Online-Magazin, sehr viel Traktion bekommen. Also ich hatte nach kurzer Zeit 100.000 monatliche Leser und in dem Moment wurde es dann für mich zum Selbstläufer, weil ich einfach gemerkt habe, das ist gefragt, das ist relevant, Menschen sind dankbar dafür und seitdem bin ich diese Welle sehr, sehr gerne geritten, ohne zurückzuschauen.
Wie haben Sie es geschafft, dass es Ihnen nicht mehr schwerfällt, über die eigene Verletzlichkeit zu sprechen?
Durchmachen in erster Linie. Also für mich war das ein riesiges Thema. Ich habe viele Unsicherheiten und wahrgenommene Schwächen mein Leben lang gehabt. Als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener. Ich habe die mit mir selber rumgetragen, mein Leben lang. Ich dachte, es ist unmöglich, einer anderen Person von diesen Unsicherheiten, von diesen in Anführungszeichen Schwächen zu berichten. Das wäre ein kompletter sozialer Selbstmord. Und irgendwann mal bin ich dann auf Menschen getroffen, die mir das anders vorgelebt haben und haben mir diese Türe aufgezeigt. Hey, man kann offen auch als Mann über Unsicherheiten sprechen, man kann sich verletzlich zeigen. Und dann habe ich das mit Trippelstritten angefangen, versucht, mich auch selber zu trauen und festgestellt, dass es unglaublich befreiend ist und bin auch an den Punkt gekommen, dass ich meine Identität nicht mehr an meinen Stärken und Schwächen festmache, sondern meine Identität ist was Tieferes und die Stärken und Schwächen, die sind etwas, die so in meinem Orbit quasi auch mit stattfinden, aber die haben nichts mit mir im Kern zu tun. Und das macht es mir heutzutage ziemlich einfach, auch durch die viele Übungen über Schwächen, Unsicherheiten ganz offen und transparent zu reden.
Ist es so wie eine Mission geworden, also sich für einen modernen Umgang mit Leistungsdruck und mentaler Gesundheit einzusetzen?
Das ist meine Mission, jetzt seit 10 Jahren. Ich habe festgestellt, es ist ein Thema, das sozial, gesellschaftlich komplett unterbesetzt ist, bis heute noch viel zu wenig darüber gesprochen wird, gleichzeitig aber extrem viel stattfindet. Fast ein gesellschaftliches Damoklesschwert, das wir so ein Stück weit haben in der Sexualität, in der Partnerschaft. Und meine Mission ist es, dieses Thema möglichst präsent medial zu vertreten und anzusprechen. Ja.
Jetzt sind es vor allem Männer, auf die Sie sich spezialisiert haben als Sexualtherapeut. Mit welchem Thema kommen die denn vornehmlich zu Ihnen?
Wir haben so 3 große, sage ich jetzt mal, sexuelle Funktionsstörungen, schlimmes Wort, was viele Männer umtreibt. Und das ist einmal ganz klassisch die erektilen Dysfunktionen, also Erektionsschwierigkeiten. Wir haben das Thema vorzeitiger Samenerguss, was viele Männer umtreibt, also dass sie quasi in der Sexualität nicht diese Ausdauer in Anführungszeichen haben, die sich vielleicht gewünscht ist von sich selbst, von der Partnerin, vom Partner. Und dann gibt es auch noch ein Thema, worüber wenig gesprochen wird, und das sind Orgasmushemmungen. Also auch die Unfähigkeit als Mann, zuverlässig einen Höhepunkt in der Sexualität zu erleben.
Einen Begriff haben Sie jetzt nicht genannt, auf den ich aber sehr häufig in der Vorbereitung gestoßen bin, nämlich der Leistungsdruck.
Mhm. Genau, der Leistungsdruck, das kommt dann sozusagen eine Etage tiefer. Ne? Wir haben die Symptomatik an der Oberfläche, das ist die Funktionsstörung dann meistens, also zum Beispiel die Erektionsschwierigkeiten. Und dahinter dann stellt sich natürlich dann immer die große Frage, ja, aber warum ist das denn eigentlich so? Warum habe ich denn dieses Problem? Und hier kommt dann ganz, ganz häufig der Leistungsdruck ins Spiel. Also eine zentrale Ursache für die Schwierigkeiten sehr, sehr vieler Männer ist, dass sie sehr verkopft in die Sexualität gehen, dass sie viel Druck spüren, Anspannung, bis hin zu Versagensangst. Wir haben Männer, die fast schon Panikattacken in der Sexualität erleben, Herzrasen, schwitzige Hände und einfach ihre ganze Männlichkeit, ihren ganzen Wert als Mann auf dem Prüfungsstand sehen in der Sexualität. Das ist ein sehr verbreitetes Problem. Und man muss auch sagen, dass Männer natürlich verschiedene Ausmaße dieser Problematik haben können, ohne dass es automatisch in ein sexuelles Problem, wie zum Beispiel Erektionsschwierigkeiten, führen muss. Es kann die Sexualität einfach nur stark natürlich negativ beeinflussen.
Jetzt appellieren Sie für Leichtigkeit. Das sagt sich nur so einfach, wenn ein Mann einfach nicht kann und dann kommt jemand und sagt, ja komm, bring ein bisschen mehr Leichtigkeit rein. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also
richtig.
Wie vorgehen?
Richtig. Wie schon gesagt, also es ist ein mehrstufiger Prozess und es ist oftmals nichts, was von heute auf morgen sich einfach verändert, ne? Weil wir sprechen hier über innere Überzeugungen, die Menschen in sich tragen, die sich halt über viele, viele Jahre, oft Jahrzehnte gebildet haben und die sind nicht von heute auf morgen mit einem gut gemeinten Ratschlag und einem Klaps auf die Schulter plötzlich über Bord geworfen. Es ist meistens eine Reise zu sich selbst. Es ist ein Auseinandersetzen mit den eigenen inneren Überzeugungen, ein Auseinandersetzen damit, was projiziere ich eigentlich auf Sexualität? Was denke ich unterbewusst, was Sexualität ist, was gute Sexualität ausmacht? Was glaube ich, was attraktive Männlichkeit ausmacht? Was glaube ich zu wissen, was meine Partnerin eigentlich will? Häufig ist es ein unklares Feld, weil nicht vernünftig kommuniziert wird. Das ist für viele Paare ein großes Thema, sexuelle Kommunikation. Und dann auf dieser Reise zu sich selbst, den eigenen Gefühlen und den eigenen Glaubensmustern, die man in sich trägt, können dann diese Glaubensmuster mit der Zeit abfallen. Weil wenn sie dann bewusst ins Sonnenlicht gerückt werden, stellen dann viele Männer fest, das ist nichts, woran ich glauben muss, das ist nichts, was mir dient, das ist auch nichts, was stimmt. Und darüber dann fallen die ab und dann kann mehr Leichtigkeit dann kommen.
Es klingt ja eher wie eine psychologische Beratung, die Sie da machen.
Es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Dingen. Also so eine sexuelle Problematik ist häufig kein triviales Problem. Es ist komplex, es ist multifaktoriell. Der psychologische Aspekt ist natürlich sehr, sehr stark vertreten. Und ich würde sagen, bei fast allen Männern, die zu uns kommen, spielt es auch eine zentrale Rolle. Aber es gibt natürlich auch noch andere Ebenen. Es gibt zum Beispiel die beziehungsdynamische Ebene. Also es ist nicht nur ein isoliertes Thema dann bei dem Mann selbst, sondern auch, welche Beziehungsdynamik habe ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin? Die körperliche Facette kommt mit dazu. Wie gut kenne ich meinen Körper? Wie gut kann ich meinen Körper steuern? Wie gut kann ich ihn kontrollieren? Wie gut kann ich mit ihm umgehen? Also es gibt unterschiedliche Dinge, die eine Rolle spielen. Und wir müssen in der Zusammenarbeit immer halt einfach schauen, an welchen Baustellen müssen wir eigentlich ran? Wo gibt es in Anführungszeichen Defizite? Wo gibt es Themen, die betrachtungswürdig sind?
Inwiefern binden Sie die Partnerin mit ein?
Insofern, wie sie es möchte und auch wie der Mann es möchte. Wir bieten ganz absichtlich diese Beratung wirklich erstmal nur an die Männer an, weil das für viele Männer schon ein groß genuger Schritt ist. Und viele auch zu uns kommen und sagen, ich habe mit meiner Partnerin da noch nie drüber gesprochen und ich möchte das auch nicht. Und was dann aber häufig passiert ist, dass im Zuge der Begleitung dann sich das verändert und wir haben auch viele Paarübungen und schulen auch viel in dem Thema sexuelle Kommunikation. Also wie können wir gesund und authentisch und funktionierend über Sexualität kommunizieren, weil über Kommunikation, das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel für eine leichte und erfüllte Sexualität. Über sexuelle Kommunikation kann sehr, sehr viel Leichtigkeit entstehen, sehr, sehr viel Heilung entstehen. Und es tut den meisten Paaren extrem gut.
Gavin Sexton bei uns in SWR1 Leute, Paar- und Sexualtherapeut. Wir wollten darüber sprechen, wie wichtig die Kommunikation in der Sexualität ist. Viele Menschen haben Hemmungen dabei. Wie schaffen Sie es dann, offen über das Thema Sexualität zu sprechen?
Ja, wie bereits angesprochen, ich glaube, es macht sehr viel, wenn man selber einfach ausstrahlt, dass Sexualität für einen selbst was ganz Normales ist. Es macht viel, wenn man eigene Verletzlichkeit auch auf den Tisch packt. Und wir machen eigentlich die Erfahrung, dass wenn das Fass einmal aufgeplatzt ist, ja, wenn man so will, dass es dann nach kürzester Zeit für die meisten Menschen überhaupt kein Thema mehr ist, in einer offenen Kommunikation über dieses Thema zu sein, weil man dann plötzlich ganz schnell merkt, es passiert gar nichts. Und ganz im Gegenteil, es fühlt sich richtig gut an, es fühlt sich super befreiend an, super heilsam an. Und mehr braucht es dann häufig gar nicht. Es braucht häufig nur dieses Quäntchen Mut, diese Schwelle einmal zu übertreten, würde ich sagen.
Jetzt haben Sie nur eben das Beispiel genannt. Viele Männer kommen zu Ihnen, die haben beispielsweise Erektionsprobleme, wollen darüber gar nicht in der Partnerschaft sprechen. Also wie dann kommunizieren?
Ja, das ist eben das, der Prozess, der dann eben vor ihnen liegt. Also für viele ist es dann erstmal leichter, in diesem anonymeren Setting über das Internet, also digital, wir sind ja ausschließlich digital, mit uns sprechen zu können, mit einer Person, die auch nicht nah an einem selbst dran ist, dann im ersten Schritt. Und dann geben wir aber einfach klare inneren Einstellungen, innere Haltungen mit an die Hand und auch Kommunikationsmöglichkeiten, Kommunikationstools, wie dann eine sexuelle Kommunikation auch in der Partnerschaft eröffnet werden kann.
Wie würden Sie das, wenn Sie das jetzt durchspielen, wie würde dann so ein Gespräch laufen?
Also ein ganz typisches Instrument, was wir Paaren ans Herz legen, ist zum Beispiel die Zwiekommunikation. Es funktioniert im Prinzip so, dass jeder Partner einfach 20 Minuten Zeit hat, völlig frei von Themen zu erzählen, die ihn gerade beschäftigen, einfach von, wie wir sagen, von der eigenen Insel so ein bisschen zu teilen. Und diese 20 Minuten gehören wirklich dieser Person und nur dieser Person. Es ist kein Dialog, es ist ein Monolog. Und wenn eine Pause entsteht, dann ist eine Pause da. Und was dadurch passiert, dadurch, dass eine Person diesen Raum bekommt, ist, dass immer wichtigere, immer emotional bedeutsamere Themen dann auch auf den Tisch kommen und sich aufdrängen. Und häufig braucht es dann diesen Raum, dass dann plötzlich passiert, dass ich so ein Thema dann auch anspreche. Und dann wir als Paar die Möglichkeit haben, in diese tiefe, intime Form der Kommunikation einzutreten. Und das ist eine Möglichkeit, wie das gelingen kann.
Also der Schlüssel zur Kommunikation ist erstmal, sich zu überwinden, die schwierigen Themen anzusprechen. Das lässt sich so zusammenfassen.
Ja. Richtig. Und dann geht es darum, man kann mit seichten Themen beginnen. Man muss nicht sofort mit dem großen Lebensthema um die Ecke kommen, mit dem, womit man sich selber unfassbar schlecht fühlt. Man kann mit seichten Themen in die sexuelle Kommunikation reinstarten. Man kann drüber sprechen, hey, mir hat es heute Abend gefallen, wie du mich an Stelle XY berührt hast. Für mich war es richtig schön, wie du mich in diesem Moment angeschaut hast. Oder was sage ich das wie, hey, heute habe ich mich tatsächlich ein bisschen nervös gefühlt, weil ich dich so eine tolle Frau finde, zum Beispiel. Ne? Seichte Dinge, und von dort aus können wir uns dann weiter manövrieren. Aber häufig ist, wie gesagt, die Beobachtung, wenn einmal das Fass aufbricht, dann kann eine sehr schöne Kommunikation entstehen.
Wie lange dauert dieser Prozess, wenn die Männer zu Ihnen in die Beratung kommen? Also Sie haben ja gesagt, es geht nicht von heute auf morgen, aber was ist vielleicht so ein Durchschnitt?
Also wir sagen immer, jeder Mann sollte schon bereit dazu sein, mal mindestens 4 Monate in diesen Prozess zu investieren an Zeit und an Aufwand. Ne? Es braucht häufig auch ein bisschen länger, es geht auch manchmal viel, viel schneller, aber ist halt auch eben ganz, ganz wichtig, sich gerade bei diesem Thema, was sehr sensibel ist und psychologisch sehr, sehr sensibel auch ist, sich keinen Druck zu machen. Ne? Viele kommen zu uns und sagen so, also es muss jetzt ganz schnell weg, ich habe gerade eine neue Person kennengelernt und ich will, dass das jetzt läuft. Und dieser Druck sorgt dafür, dass sich der Leistungsdruck auch festhält, dass sich überhaupt nicht lösen kann. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass Männer sich Raum nehmen. Und da sagen wir, nimm dir einfach mal wirklich mindestens 4 Monate Zeit.
Die SW1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Markus aus Ludwigsburg schickt zum Beispiel eine Frage ins Studio. Das ist dann Ihre Herausforderung, das dann die Antwort jugendfrei zu bringen. Denn er möchte ein paar Tipps haben. Zum Beispiel, wenn ich zu wenig Steifheitserektion lange halten kann, wie kann ich das eventuell mental verbessern? Und wie kann ich einen vorzeitigen Samenerguss hinauszögern? wenn man schon so offen spricht, scheint er. Das ist wahrscheinlich Ihr tägliches Geschäft, solche Fragen.
Das ist genau unser tägliches Geschäft. Und deswegen muss ich natürlich wie immer damit anfangen zu sagen, generische Tipps sind im sexuellen Kontext schwierig, weil Tipps setzen immer an der entsprechenden Ursache an. Wir müssen immer zuerst die richtige Ursache identifizieren. Deswegen muss immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen an der Stelle. Ganz grundsätzlich ist es so, wenn man merkt, die Festigkeit des Glieds ist nicht so stabil über einen längeren Zeitraum, kann das auch häufig darauf hindeuten, dass im eigenen Körper zu viel Anspannung gehalten wird. Wenn wir in unserem Becken, im Teambereich, die Po-Muskulatur, die Oberschenkelmuskulatur zu viel Spannung halten, und viele Männer machen das sehr, sehr gerne, weil sie sich das so antrainieren über die Selbstliebe, über die Jahre, dann wird die Blutzirkulation verhindert und Männer fangen dann an, weniger zu spüren und auch die Standfestigkeit kann dann so nachlassen. Das heißt, es empfiehlt sich, da mal zu schauen, wie viel Anspannung trage ich eigentlich in meiner Muskulatur im Liebesspiel. Ist da eine Grundspannung die ganze Zeit oder bin ich eigentlich ziemlich entspannt? Und das dann gegebenenfalls auch im Liebesspiel, entweder in gemeinsamen Übungen mit der Partnerin oder auch mit sich selbst zu trainieren, die Masturbation umzustellen, bewusster mit dem eigenen Körper dabei umzugehen, ist, was das schon sehr, sehr viel bewirken kann. Darüber hinaus ist es so, dass wir einfach beobachten, dass viele Männer mit einer relativ großen Verkopftheit in der Sexualität unterwegs sind. Das heißt, es findet kein wirkliches Loslassen statt, kein Fallenlassen, kein Hingeben, kein Hemmungsloswerden, sondern wir Männer sind häufig dann die ganze Zeit recht kontrolliert und der Kopf, der Verstand, der läuft mit. Das ist eine Problematik, die dann auch zu einem Standfestigkeitsverlust führen kann. Und da geht's dann halt drum, herauszufinden, was sind denn eigentlich die Gedanken, die ich mir mache und warum sind mir diese Gedanken wichtig? Was versuche ich damit eigentlich zu bewirken? Und dann mal einfach damit zu spielen, ganz intentional, mehr auf die Körperlichkeit in der Sexualität zu achten, sich einfach mal in die Richtung selber zu lenken, zu sagen, hey, ich achte mal bewusster auf, wie fühlt sich diese Berührung eigentlich an? Wie fühlen sich die Haare meines Partners oder meiner Partnerin an? Wie fühlen sich die Lippen an? Wie fühlt sich emotional der Blickkontakt an? Also über diese haptischen Erlebnisse mehr in den Moment zu kommen, kann eine interessante Erfahrung sein, die dann auch dabei hilft.
Was ich daraus höre, es geht ganz viel darum, sich selbst erstmal zu beobachten und dann Veränderungen zu bringen, also mehr in das Spüren zu kommen. Ist das Spüren vielfach verloren gegangen?
Das Spüren ist vielfach verloren gegangen. Das ist eines der zentralsten Probleme. Wir reden hier nicht nur über den Körper. Also der Körper ist natürlich unser Vehikel in der Sexualität ein Stück weit. Da ist es so, dass über die Art und Weise, wie wir Selbstbefriedigung betreiben, das ist ein sehr unbewusster Prozess. Wir kriegen da nie großartig Aufklärung, das wird nicht gelehrt. Das wird häufig zu einer sehr kurzen und zielfokussierten Angelegenheit für viele Männer und da geht Körperbewusstsein verloren. Das ist dann auch mit unserer Aufgabe, wieder dieses Körperbewusstsein herbeizuführen, weil es für eine erfüllte Sexualität gar nicht so unwichtig ist, gerade wenn wir über das Thema vorzeitigen Samenerguss sprechen. Dann ist es aber auch so, dass viele Männer auch von der eigenen Gedanken- und Emotionswelt zu gewissen Teilen abgeschnitten sind. Das heißt, es besteht keine Bewusstheit darüber, welche Gedanken finden denn gerade bei mir statt und wie fühle ich mich denn eigentlich gerade, welche emotionale Qualität erlebe ich gerade in der Sexualität. Und da die Taschenlampe drauf zu leuchten und Männer wieder ins Gefühl zu holen, ist ein ganz großer Schlüssel fürs Lösen von Problemen, für eine erfülltere Sexualität, aber auch für ein erfüllteres Leben insgesamt tatsächlich.
Also es klingt, dass Sie in der Beratung dann sehr viel weitergehen noch. Also es geht erstmal um das Spüren, aber dann um die Gedanken, die Sie ansprechen, um ein Bewusstsein. Klingt eher ganzheitlich.
Es ist ganzheitlich. Sexualität ist ja auch kein Feld, das man isoliert betrachten kann. Und alles, was wir in der Sexualität tun, wirkt sich auch auf Partnerschaft, auf Lebensqualität, auf Selbstwertgefühl, auf Selbstbewusstsein aus. Am Ende des Tages sind aber die Werkzeuge, die wir auch mit an die Hand geben, welche, die nicht nur in der Sexualität halt dann wirken können, sondern im ganzen Leben große Auswirkungen haben können.
Bin ich gut genug, ist der Titel Ihres Buchs, das Sie verfasst haben über den Selbstwert. Und Sie fangen da ganz früh an. Sie erzählen nämlich, als Sie damals in Heilbronn zur Schule gegangen sind, da haben Sie dann schon etwas, natürlich reflektiert dann im Nachgang, aber etwas an sich beobachten können, nämlich was?
Also ich habe eine sehr lange Historie mit dem Thema Selbstwertgefühl. Ich sage immer so, es war mein Lebensthema, das ich viele Jahre mit mir rumgetragen habe. Für mich war es so, dass ich relativ früh in meiner Kindheit eine gewisse soziale Angst, soziale Unsicherheit entwickelt habe. So ein bisschen durch soziale Umstände, auch durch einen Umzug, was mir nicht gut getan hat. Und diese Unsicherheit, diese Angst, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein eigentlich für andere Menschen. Das war so mein zentrales, tiefliegendes Gefühl, das ich natürlich als Kind nicht benennen konnte und auch als junge Erwachsene eigentlich gar nicht benennen konnte.
Gibt es eine Situation, die Sie benennen können? Wie war das in der Schule?
Na, für mich war es in der Schulzeit häufig so und vor allem dann auch in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, dass ich als Junge das Gefühl hatte, ich muss eigentlich um den sozialen Anschluss kämpfen. Ich muss darum kämpfen, dazu zu gehören. Und ich habe das auch nicht uns selber unter Kontrolle, sondern ich muss eigentlich darauf hoffen, dass die anderen mich annehmen sozusagen. Das hat mir das Gefühl gegeben, ich bin gar nicht gut genug für andere Menschen. Und das war so ein tiefliegendes Gefühl, das mich viele Jahre gebraucht hat, aufzuarbeiten und dann aber auch mit sehr viel Erfolg dann am Ende des Tages dann auch hinter mir zu lassen.
Wie sind Sie darauf gekommen, das dann zu reflektieren und vielleicht, weil wir Menschen neigen ja immer dazu, dann Dinge zu bewerten, aber es vielleicht dann nicht zu bewerten, sondern die Dinge so anzunehmen?
Die Dinge so anzunehmen. Ja, also für mich war es erstmal ein Prozess, überhaupt erstmal zu erkennen, hey, da ist ein Thema, da ist ein Problem, da ist ein Leidensdruck und den möchte ich verändern. Das ist schon ein Punkt, wo viele Menschen heutzutage leider nicht hinkommen, in diesen bewussten Zustand, wo ich sage, hey, da passt gerade was für mich nicht und ich kann das verändern, ich will das verändern. Und von hier aus geht dann die Reise los. Und für mich, ich bin relativ zügig dann beim Thema Meditation gelandet, also beim Thema Achtsamkeit. Das ist ja was, das jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren medial sehr präsent ist. Und einfach über viele Gespräche, über eine intensive Auseinandersetzung und das Lesen von unterschiedlichen Büchern bin ich mehr und mehr an den Punkt gekommen, tiefer zu verstehen, wie ich mir eigentlich meine Realität, meine Wahrnehmung, diese soziale Angst und auch das Gefühl, das ich über mich selber habe, die Identität, die ich mir kreiert habe, wie ich mich selbst sehe, mein Selbstbild, wie ich mir das selbst mit meinen eigenen Gedanken kreiere. Und dass das aber nicht die ultimative Wahrheit ist, sondern nur die Gedanken, die ich mir jetzt erstmal mache und die ich gelernt habe, mir zu machen.
Wobei ja viele dann sagen, ja, ich muss einfach nur positiv denken und dann funktioniert es schon. Doch so einfach ist es ja eben nicht.
Einfach nur positiv zu denken hat eine gewisse Daseinsberechtigung, aber wenn wir uns diese Gedanken nicht glauben, dann haben sie natürlich relativ wenig Wirkung. Das ist aber auch gleichzeitig eine sehr, sehr gute Nachricht, denn wenn wir anfangen, uns den negativen Gedanken, wenn wir verstehen, dass wir auch denen nicht glauben müssen, dass auch die häufig nur eine Projektion auf eine weiße Leinwand sind und die Leinwand ist eigentlich erstmal neutral, dann können wir auch die negativen Gedanken loslassen, die negativen Glaubenssätze. Und darüber kann sich dann sehr viel Heilung und Entwicklung dann bewirken.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Ihnen hat Meditation und Achtsamkeit geholfen. Also das kann ein Schlüssel sein, um sich selbst erstmal anders wahrzunehmen. Wir hatten neulich eine Sendung zum Thema mit der Journalistin Katrin Fischer, die ein Buch geschrieben hat, Achtsam geht die Welt zugrunde. Die sagte, naja, wenn man Achtsamkeit nur nutzt als Pflaster für etwas und nicht dahinter guckt, dann bringt es eben nichts. Wie war das bei Ihnen?
Also zwei Faktoren. Achtsamkeit alleine hat einen gewissen Mehrwert, aber mehr auch nicht, so würde ich das beschreiben. Wir müssen einerseits in Aktion kommen. Ich glaube, die menschliche Psyche ist in vielen Fällen nicht nur darauf ausgerichtet, nur durch innere Arbeit einfach Veränderungsprozesse anzustoßen, sondern die menschliche Psyche reagiert auch auf das, was wir tun, was wir wirklich umsetzen. Für mich war es auch so, also ich bin stark in Aktion gekommen, mitunter auch mit dem Unternehmen, das ich damals gegründet habe. Da habe ich mir sehr viel Selbstwirksamkeit bewiesen damals, als ich das gemacht habe. Das hat mir sicherlich psychisch sehr, sehr gut getan. Und dann ist es gleichzeitig so, und das wird beim Thema Achtsamkeit häufig übersehen, wenn ich meine Gedanken, wenn ich meine Gefühle bewusst beobachte, ist es schön. Aber wenn ich mir meine Gedanken bedingungslos glaube, dann ist nicht viel gewonnen. Die wahre Veränderung geht los, wenn ich anfange zu verstehen, dass es nur eine sehr subjektive Realität ist. Eine von 8-9 Milliarden unterschiedlichen subjektiven Realitäten, die wir haben. Und die ist in den meisten Fällen austauschbar. Man kann das unterschiedlich sehen. Und die andere Betrachtungsweise ist genauso wahr wie meine eigene. Und dann können negative Glaubensmuster schmelzen und Heilung kann passieren.
Gavin Sexton ist bei uns in SWR1 Leute, Paar- und Sexualtherapeut. Wir wollten darüber sprechen, was für Erwartungshaltungen die Menschen bei der Sexualität haben. Hat sich da etwas verändert inzwischen? Merken Sie das?
Wir merken natürlich schon, dass da Veränderungen natürlich auch eintreten, aber gleichzeitig ist es auch so, dass wir Menschen nach wie vor mit sehr viel Erwartungshaltung da in die Sexualität reingehen. Wir haben Erwartungen, wie Sexualität abzulaufen hat. Wir haben Erwartungen daran, was ist normal und was ist nicht normal. Und diese Erwartungshaltungen beeinflussen natürlich die Sexualität, weil Sexualität ist am Ende des Tages einfach nur ein völlig freies Spielfeld. Da gibt es kaum ein richtig und keinen falsch, solange es immer consensual ist und für beide Partner interessant und gut ist letztendlich. Es kann ein völlig freies Spielfeld sein, aber häufig durch unser Denken schränken wir das sehr stark ein, haben einen sehr engen Normalkorridor sozusagen. Und wenn dann was außerhalb dessen stattfindet, sorgt es schnell für Verunsicherung. Und das sehe ich so, ist bis heute eigentlich noch ein relativ großes Thema.
Was sind denn dann die Dinge, wie Sie etwas aufbrechen in der Beratung, wenn die Menschen zu Ihnen kommen? Wie gehen Sie das dann an?
Ich bin der Meinung, dass wir alle in uns ein Werkzeug tragen, das nennt sich Intuition. Und wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, dass es viel, gerade ganz besonders für Männer, darum geht, wieder mit sich selbst in Kontakt zu kommen, sich selber zu spüren, auf körperlicher, aber auch auf emotionaler Ebene. Wenn wir diesen Prozess gehen und anfangen, einfach uns selbstbewusster in der Sexualität und in der Partnerschaft auch generell wahrzunehmen, dann spüren wir Impulse. Intuitive Impulse, die uns aufkommen, die diese Muster automatisch aufbrechen. Die Muster, die wir replizieren in der Sexualität, die wir gelernt haben durch Medienkonsum, durch Pornografie, die finden häufig eher im Kopf statt und wir spulen das Schema F ab, weil wir nicht mit uns selbst in Kontakt sind. Wenn wir mit uns selbst in Kontakt kommen, fangen wir an, automatisch Muster aufzubrechen. Wenn wir anfangen, in der Partnerschaft besser zu kommunizieren, über Sex zu sprechen, brechen wir Muster auch automatisch auf, weil wir dann feststellen, ach, meine Partnerin möchte XY gar nicht oder eigentlich fühlt sich für sie etwas an, das war gar nicht gut an, das war gar nicht Teil meines Horizonts. Das heißt, der Kontakt mit sich selbst sorgt schon meistens ganz alleine dafür, dass sich relativ viel aufbricht.
Weil Sie die Prägung durch Medienkonsum, Pornografie gerade angesprochen haben, merken Sie da Unterschiede? Sie haben Klienten von 17 bis 83, also in den Generationen. Hat sich da etwas verändert?
Schwer zu sagen, vor allem dadurch, dass ich selber gar nicht mehr in der Zusammenarbeit mit einzelnen Klienten bei uns bin. Deswegen kann ich die Frage nicht wirklich fundiert beantworten. Aber Pornokonsum ist in jedem Fall ein ganz, ganz großes Thema meiner Ansicht nach. Denn wenn wir uns vorstellen, dass wir Menschen eigentlich Sexualität nie irgendwo sehen, also wir sehen nie ein anderes Paar Sex haben und den einzigen Sex, den wir je beobachten, ist meistens in Pornografie. Und ob wir das bewusst wahrnehmen oder ob das unbewusst passiert, das beeinflusst die Art und Weise, wie wir Sexualität sehen und was wir als normal betrachten. Und das, was aber in der Pornografie häufig vorgelebt wird, ist halt nur eine kleine Facette und häufig eine relativ oberflächliche Facette von Sexualität, die sehr performativ ist, die sehr visuell geprägt ist, wo wenig Intimität stattfindet. Da geht es wenig um Intimität, wenig um Verbindung, wenig um einfach emotionale Ekstase auch. Und das kommt dann häufig auch dann in der Partnerschaft tatsächlich zu kurz, weil Leute das nicht wirklich auf dem Schirm haben dann schlicht und ergreifend.
Sie haben jetzt gerade gesagt, ja, Sie sind selber gar nicht mehr in der Beratung tätig. Ihr Team ist jetzt, glaube ich, 25 Leute stark. Wo sehen Sie dann Ihre eigene Rolle?
Ich sehe mich, wir haben auch vorhin schon darüber gesprochen, als derjenige, der die Mission vorantreibt. Also ich habe einen sehr, sehr starken Drang dazu, einfach möglichst viel bewirken zu wollen. Also mir ist es einfach wichtig, so viel Menschen mit dieser Thematik zu erreichen, wie es irgendwie geht, weil ich einfach sehr klar sehe, was es für, wie wichtig es ist für uns als Gesellschaft, wie wichtig es aber auch ist für unsere Männer in unserer Gesellschaft, nicht nur über Sexualität zu sprechen, sondern den ganzen Rattenschwanz, der da hinten dran kommt. Denn wenn ich anfange, mich bewusster mit mir selbst auseinanderzusetzen, fange ich an, besser zu kommunizieren, ich kann mich besser verletzlich zeigen, ich bin emotional viel kompetenter, das macht mich zu einem besseren Vater, zu einem besseren Partner, zu einem besseren Freund, und das hat so einen Butterfly-Effekt, der riesig ist, und ich möchte einfach diesen Effekt so weit, wie es nur geht, einfach in unser Land sozusagen verbreiten, wenn man so will.
Sie schreiben über eine Situation, wo Sie sich aufgemacht haben zu einem Retreat. Da waren nur Männer. Wie ging es Ihnen da erstmal?
Also damals bin ich da hingegangen mit meiner sozialen Angst, die ich da noch handfest im Gepäck mit drin hatte. Dementsprechend ging es mir da erstmal nicht gut. Ja. Ich war sehr angespannt. Das war für mich eine große Herausforderung. Ich schreibe über diesen Prozess damals, über diesen Retreat, weil der für mich eine ganz neue Welt aufgemacht hat, die mir bis heute viel bedeutet und an die ich sehr stark glaube. Und zwar war das ein Raum, in dem, da waren nur Männer, da fragt man sich erstmal, was kann denn da passieren? Aber eine der essentiellen Dinge, die da passieren, ist, dass Männer wirklich sehr offen und verletzlich über sich selbst gesprochen haben. Da wurden Unsicherheiten kommuniziert, da wurde über den Tod der Eltern gesprochen, über die Trauer, da wurde über sexuelle Unsicherheit gesprochen, da wurde über Homosexualität gesprochen, über Vergleichen, ich vergleiche mich mit anderen Männern, über all diese Themen. Und die Männer haben sich emotional nackig gemacht. Und das hat mich extrem bewegt, und ich habe das dann auch selber angefangen zu praktizieren und darüber gemerkt, wie gut uns Männern das tut. Denn Unsicherheiten zu haben, das ist normal. Es ist nichts, was man unter den Teppich kehren muss, denn es gehört zur Menschlichkeit dazu. Aber wir haben ein Bild von Männlichkeit, wo Schwäche zeigen, mal schwach sein, mal unsicher sein, nicht Teil von einer attraktiven Männlichkeit ist, und deswegen unterdrücken wir Männer das häufig sehr gerne. Und so habe ich das auch selber viele Jahre gemacht. Und das quasi aufzubrechen, war für mich ein großer Schlüsselmoment.
Wie verändern sich denn die männlichen Rollenbilder? Das ist ja ein laufender Prozess.
Das ist ein laufender Prozess. Wir haben jetzt natürlich viel, viel mehr auch den feministischen Anspruch an die Männlichkeit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Beobachtung, dass wir wie so einem Grabenkampf sind und viele Männer eigentlich gar nicht mehr genau wissen, was bedeutet denn jetzt eigentlich Männlichkeit? Was ist denn noch sozial erwünscht? Was ist unerwünscht? Was funktioniert für mich als Mann? Und was funktioniert am Ende des Tages für mich nicht? Und ich plädiere sehr, sehr stark dafür, dass Männlichkeit überhaupt nichts ist, das mit einem Rollenbild vereint werden muss. Rollenbilder sorgen immer automatisch dazu, dass ganz, ganz viele Menschen sich in etwas reinzwängen müssen, was nicht voll authentisch ist. Und meine Art, Männlichkeit zu definieren und auch dorthin zu führen, ist wieder der Weg nach innen, dass ich mich selber frage, was ist meine authentische Form der Männlichkeit? Und ich würde mir wünschen für unsere Gesellschaft, dass wir uns in die Richtung bewegen, dass Männlichkeit in einem selbst gefunden wird und nicht durch eine äußere Schablone, die wir kommunizieren.
Das lässt sich dann nur wahrscheinlich schwer formulieren. Oder wie würden Sie Ihre Form der Männlichkeit definieren, die Sie für sich gefunden haben?
Also für mich ist Männlichkeit erstmal einfach nichts weiter als Menschsein als Mann. Und das kann für jeden was total Eigenes bedeuten. Wir sind sehr individuell, das sehen wir in der Sexualität. Jeder hat unterschiedliche Vorlieben, jeder tickt unterschiedlich. Wir haben alle ganz unterschiedliche Glaubenssätze, Werte, Charakteristika. Und wir sind so unterschiedlich und ein Rollenbild für alle, das hat uns gesellschaftlich gedient, das war nicht schlecht. Aber vielleicht sind wir langsam gesellschaftlich an dem Punkt, wo wir in ein komplexeres Denken übergehen können.
Dennoch kann ein Rollenbild ja durchaus Orientierung geben. Also wo bekomme ich dann die Orientierung her, wenn das Rollenbild nicht mehr vorhanden ist?
In dem Moment, wo ich mit mir selbst im Kontakt bin, brauche ich keine externe Orientierung mehr zwingendermaßen. Weil dann habe ich die Orientierung bei mir selber. Ich spüre, was ist authentisch. Ich spüre, was möchte ich, wie möchte ich sein. Ich verstehe, was sind meine Werte. Wenn ich diese Dinge für mich klar habe, dann kann ich nach denen leben und es fühlt sich sehr, sehr viel besser an, wie eine Orientierung im Außen zu haben, die erstmal nichts mit mir zu tun hat und dann einfach nur zu schauen, wie kann ich da reinpassen, wie kann ich das vielleicht für mich irgendwie definieren.
Das klingt nach sehr großen Zielen, die erstmal sehr weit weg sind. Was ist Ihr nächstes kleines Ziel, wenn man ja alles erstmal in kleinen Häppchen angeht?
Ja, also wie gesagt, ich habe einfach nur Lust, möglichst viele Männer zu erreichen mit dem Thema sexueller Probleme, denn es ist ein Thema, das extrem viele Männer betrifft. Man möchte das nicht denken, weil häufig nicht viel darüber geredet wird, aber wir gehen davon aus, dass auf jeden Fall jede vierte, jede fünfte mit handfesten sexuellen Problemen konfrontiert ist. Das heißt, da gibt es noch ganz, ganz viele Männer, die ich noch nicht erreicht habe. Und damit werde ich wahrscheinlich für die nächsten Jahrzehnte gut beschäftigt sein, da so viele Menschen zu erreichen, wie es irgendwie geht.
Dann danke für den Besuch heute Vormittag.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,
wir nehmen uns die Zeit.